D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die kommunistische Regierung in China sitzt fest im Sattel. Das Land hat sich zwar wirtschaftlich geöffnet, aber nicht politisch. Doch das könnte sich ändern.
Die Vorstellung, dass das Volk das Recht hat, Unrecht anzuklagen, ist eine traditionelle chinesische Idee. Die sogenannte neue Bürgerbewegung Xin Gongming Yundong. Wenn man bedenkt, dass die Führung der kommunistischen Partei im Moment in China komplett der Idee abgeneigt ist, irgendwie Toleranz zu zeigen oder sich zu akkommodieren in irgendeiner Weise. Was folgt daraus? Eine politische Bewegung, die beginnen soll damit, dass jeder Einzelne für sich selbst die Entscheidung treffen kann, ein Bürger zu sein. Zuo Gongmin. Und das bedeutet natürlich insgesamt dann, dass eine Konfrontation zwischen dem Parteistaat und dieser wachsenden Zivilgesellschaft im Moment wahrscheinlicher erscheint.
Eva Pilz ist Juristin und kennt sich aus, wenn es um Recht und Menschenrechte in China geht. Sie ist Reader in Transnational Law am King's College London und hat zuvor an der Chinese University in Hongkong unterrichtet. In ihrem Vortrag erzählt sie, wie in China eine neue Bürgerbewegung entsteht. Vorsichtig, leise, langsam, aber auch geschickt und unaufhaltsam versuchen immer mehr chinesische Bürger, demokratische und rechtsstaatliche Elemente in der Gesellschaft durchzusetzen. Herrschende auf ihre Fehler hinzuweisen, das ist fest in der chinesischen Tradition verwurzelt. Bis heute, sagt Eva Pilz. Doch die kommunistische Führung sperrt sich zum Beispiel gegen Versuche von Juristen, ihren Mandanten mit Hilfe von Gesetzen zur Rechtssicherheit zu verhelfen und blockt jegliche Kritik ab. Genau das könnte ihr gefährlich werden, sagt Eva Pilz. Denn es lässt der Opposition nur noch eine Möglichkeit, eine Protestbewegung zu formen. Genau das geschieht im Moment. Die sogenannte neue Bürgerbewegung stärkt die chinesische Zivilgesellschaft und macht sie widerstandsfähiger. Der Konflikt mit der Regierung scheint so vorprogrammiert zu sein. Eva Pilz hat ihren Vortrag am 28. April 2015 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Er hat den Titel Menschenrechte und politischer Protest in China.
Soweit mein Thema heute Abend betroffen ist, würde ich vorschlagen, dass es zwei oder drei verschiedene wichtige Punkte gibt, die man in Bezug auf die Protestbewegung, die demokratische Protestbewegung des 4. Juni 1989, die natürlich, wie wir alle wissen, gescheitert ist, machen sollte. Der erste Punkt ist, dass diese Bewegung möglich wurde durch die Liberalisierung und die Rückzuwendung, wenn es das Wort im Deutschen gibt, zum Rechtssystem, die Wiederbelebung des Rechtssystems in China nach der Mao-Zeit gegeben hat. Das heißt, dass die ungefähr in der Dekade nach dem Tod Maos und der Übernahme der Macht durch Deng Xiaoping wichtige Rechtsreformen in Gang gesetzt wurden und eine wichtige politische, wenn auch sehr begrenzte politische Liberalisierung stattgefunden hat, die dazu führte, dass es diese Demokratiebewegung und die Proteste in Peking und in anderen Orten 1989 gab, die natürlich, wie wir wissen, niedergeschlagen wurden. Und das bedeutete, denke ich, eine sehr wichtige Entscheidung, die seitdem nicht revidiert worden ist von der Regierung, der chinesischen Regierung, nämlich die Entscheidung, sich einer politischen Öffnung zu verweigern und keine politische Liberalisierung zuzulassen. Was dann infolgedessen passiert, seit den 1990ern, ist eigentlich eine ökonomische Liberalisierung, eine ökonomische Öffnung, die offensichtlich zu einem sehr großen Erfolg geworden ist, zumindest wenn man die reinen Zahlen des Bruttosozialproduktes und so betrachtet. Und andererseits führt es dazu, dass die Rechtsreformen, die in der Zeit nach Mao Zedong in Gang gesetzt worden sind, weiter beibehalten werden, dass sie fortgesetzt werden, dass sie der Legitimierung der Macht der kommunistischen Partei in China dienen, sowohl nach außen als nach innen, dass aber diese Rechtsreformen sehr stark begrenzt sind. Aus der Sicht des Staates soll das Recht, die Idee der Regierung auf Basis des Rechtes dazu dienen, die Rolle, die führende Rolle der Partei zu legitimieren. Aber das Recht soll eigentlich nicht dazu dienen, eine ernsthafte, nicht als Instrument einer ernsthaften Herausforderung der politischen Macht der Kommunistischen Partei verwendet werden. Und so ist sozusagen die Perspektive von oben. Von unten, denke ich, ist die Perspektive eine ganz andere. Und man sieht im Laufe der 1990er, wie sich aus der Wiederbelebung der rechtlichen Institutionen, der Wiedereinrichtung des Justizministeriums, der Gerichte, der Wiedererschaffung des Anwaltsberufes, der juristischen Ausbildung von Tausenden, inzwischen wirklich Hunderttausenden von Juristen in China, wie sich aus diesen Maßnahmen heraus eine Art von Bewegung von unten allmählich entwickelt, in der Rechtsanwälte eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ein wichtiger Grundgedanke dieser Bewegung ist ganz gut illustriert an diesem Bild. Man sieht hier eine Familie, die trauert und bestürzt ist über den Tod eines jungen Mannes, den man hier in dieser schwarz umrahmten Fotografie sieht. Und dieser junge Mann, hieß Sun Zhigang, hatte das Pech, aufgegriffen worden zu sein von der Polizei in einer Stadt, in der er keine adäquaten Ausweispapiere hatte, und in ein Internierungslager der Polizei verbracht zu werden, weil er keine Papiere hatte. Und dort war es wohl so, dass es eine Auseinandersetzung gab mit dem Personal dort, und leider starb er in der ersten Nacht seiner Inhaftierung, zu Tode geschlagen von wahrscheinlich sowohl dem Personal als auch einigen Insassen. Der Fall dieses jungen Mannes war, als er passierte 2003, eigentlich nichts so Außergewöhnliches. Aber er wurde aufgegriffen von den Medien und von einigen Akademikern, Rechtsanwälten, Leuten, die daran interessiert waren, diesen Fall zu verwenden, um aufzuzeigen, wie gegen das bestehende System, das der Polizei so große Macht gibt, das dem Staat so große ungeteilte Macht gibt, gegen die Bestimmungen der chinesischen Verfassung verstößt. Und die Zielsetzungen dieser Leute, die den Fall aufgriffen und in den Medienberichte schrieben und eine Petition an die Regierung schrieben, um diesen Missstand des verfassungswidrigen Haftsystems aufzuweisen. Die Zielsetzung dieser Leute war zu zeigen, dass das Recht in China die Kraft haben könnte, rechtswidrige, menschenrechtswidrige Rechtsregelungen als wirkungslos zu erklären. Das heißt, die Idee war wirklich zu sagen, unsere Verfassung mit ihren Bestimmungen zu den Menschenrechten, zu den Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit der Staat rechtmäßig eine Person in Haft nehmen kann und so weiter. Unsere Verfassung hat die Kraft, wenn wir das wollen, niederrangige Gesetze außer Kraft zu setzen. Und diese Idee ist natürlich eine Grundidee der Menschenrechte und eine Grundidee des Verfassungsstaates und des Rechtsstaates. Und in 2003 dachte man, hoffte man, glaubte man wirklich, dass es möglich sein würde, dieser Idee auch in China zur Wirksamkeit zu verhelfen. Das heißt, es gab eben damals drei Akademiker, drei junge Wissenschaftler und diverse andere Kollegen, die dachten, wir können diesen Fall benutzen als so einen Testfall und wir können damit eine Bewegung in Gang setzen, die auf der Idee beruht, dass wir das Recht verwenden können, um die Kommunistische Partei davon zu überzeugen, dass ihre Macht auf einer solideren Grundlage beruht, wenn sie eingeschränkt ist von der Verfassung und den anderen Gesetzen. Das wahnsinnig Interessante damals war, dass diese Gruppe von jungen Akademikern erfolgreich war und tatsächlich die Rechtsregelung, die verfassungswidrig war und zu dem Tod dieses jungen Mannes geführt hatte, zurückgenommen wurde. Und in 2003 dachten wirklich viele, dass es möglich sein würde, allmählich den chinesischen Staat, die Kommunistische Partei Chinas, davon zu überzeugen, eine Liberalisierung durch das Recht durchzuführen. Das ist also noch in der Ära von Wu und Wen. Und 2003 ist ein absolutes Schlüsseljahr für die Geburt, würde ich sagen, einer chinesischen Zivilgesellschaft, die genau diesen Charakter hat, eine Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft, die getrennt ist vom Staat und sich dem Staat auch gegenüberstellen kann. Was aber natürlich auch passiert seit 2003, das kann man sehr genau sehen anhand der Dokumente, der Maßnahmen, die getroffen werden gegen einzelne Rechtsverteidiger oder Menschenrechtsverteidiger. Was auch klar ist, ist, dass sobald diese Bewegung entsteht, sobald es Initiativen dieser Art gibt, ein Apparat geschaffen wird oder gestärkt wird, der darauf auszielt, die einzelnen Leute, die sich in dieser Richtung engagieren, zu kontrollieren, zu überwachen, zu unterdrücken und zu verfolgen. Das heißt, wir haben eigentlich über die letzten 12 Jahre eine sehr interessante Entwicklung gehabt. Auf der einen Seite hat zum Beispiel, wenn ich noch mal ganz kurz zurückgehe, haben die wenigen Wissenschaftler, Rechtsanwälte, die sich in diesem Fall engagierten, im selben Jahr noch eine kleine NGO gegründet, deren sie sich zum Ziel machte, die Fälle von Menschenrechtsverletzungen von ganz normalen Mitbürgern in China anzunehmen und als Rechtsanwälte diese Fälle zu bearbeiten. Und über die 1990er und 2000er hat man wirklich gesehen, dass es fast eine Flut von NGOs gegeben hat, die in China gegründet worden sind, die an verschiedenen Aspekten der sozialen Ungerechtigkeit und der Menschenrechtsverletzungen gearbeitet haben. Und das ist teilweise geschehen mit Unterstützung auch der internationalen Gemeinschaft und der großen Stiftungen, wie es sie in Europa und natürlich auch ganz besonders in den USA gibt, wie zum Beispiel Ford Foundation, Open Society Institute und so weiter. Gleichzeitig fortbestehend und zunehmend bestärkt gibt es einen Führungsanspruch der Kommunistischen Partei Chinas. Und in dem Maße, in dem über das letzte Jahrzehnt die Zivilgesellschaft mit diesen Gruppen unabhängiger Anwälte, Journalisten, Akademiker, Studenten, Hausfrauen und so weiter wächst, in demselben Maße kann man sehen, dass die Führung der Partei sich von der Idee der Legitimierung ihrer Macht durch das Recht abwendet. Und insbesondere unter der Regierung von Xi Jinping, also seit 2012, ist es aus meiner Sicht jedenfalls sehr klar geworden, dass die Partei verstärkt eigentlich an die eigene Bevölkerung wie auch ans Ausland die Botschaft kommuniziert, dass die Partei die Kontrolle hat. Und das bedeutet unter anderem, also hier, ich muss mich entschuldigen für den chinesischen Text, das ist die Überschrift eines Zeitungsartikels von heute. Und im Wesentlichen, der Titel ist so ungefähr dialektische Überlegungen zur Implementierung der Parteiführungsrolle im Prozess der Verwirklichung des Prinzips Regierung auf Basis des Rechts. Wort Kauderwelsch wie dieser ist trotzdem ganz klar erkennbar darauf ausgerichtet, die Führungsrolle der Partei wieder zu betonen. Und seit 2014 gibt es also eine ganz besonders verstärkte Propagandamaschine, würde ich sagen, die sehr stark und sehr dezidiert die Idee der Gewaltenteilung ablehnt und die auch, und das ist neu unter Xi Jinping, das war in den früheren Jahren nicht so klar und deutlich, zunehmend eigentlich auf rhetorischer Ebene die Begriffe, die bisher recht positiv besetzt waren in China, ablehnt. Also Begriffe wie universelle Werte, Begriffe wie Zivilgesellschaft, Gongmin Shehui, Begriffe manchmal auch wie Menschenrechte. Das ist nur etwas problematischer, denn natürlich hat inzwischen China diverse Menschenrechtsverträge unterzeichnet und verwendet die Rhetorik der Menschenrechte auf internationaler Ebene jedenfalls auch in positivem Sinn. Aber insgesamt ist es schon sehr klar erkennbar, dass die neue politische Rhetorik eigentlich die Zivilgesellschaft und die Menschenrechtsbewegung weiter ablehnt. Die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, wie es möglich ist, dass die Verteidigung der Menschenrechte durch Anwälte, Journalisten und andere Leute, die sich engagieren, nicht nur weiterhin möglich gewesen ist in China, sondern, und das ist ein anderer Teil dessen, was ich heute gerne besprechen würde, sondern auch wirklich gewachsen ist. Es ist eigentlich so, aus meiner Sicht, dass wir erst seit den letzten 3-4 Jahren ernsthaft von so etwas wie einer Menschenrechtsbewegung in China sprechen können, die einen gewissen Grad der Organisiertheit erreicht hat. Also wie ist das möglich? Und diese Frage ist vielleicht noch weiter verstärkt dadurch, dass eigentlich der Apparat der Staatssicherheit, der Überwachung und Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern dient, weiterhin ausgebaut wurde über die letzten Jahre. In meiner eigenen Arbeit habe ich sehr viel mit Menschenrechtsanwälten gesprochen, mit Journalisten, aber auch mit ganz vielen, wenn Sie wollen, mit Leuten, die beruflich nicht unbedingt viel mit Menschenrechten zu tun haben, die aber ganz einfach Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden sind, zum Beispiel unrechtmäßige Häuserabbrüche, strafrechtliche Verfolgungen, die sie verwickelt haben in falsche Anschuldigungen, Folter, Verhaftung in diversen Internierungslagern, die nach wie vor bestanden haben. In dieser Arbeit ging es sehr häufig um die verschiedenen Maßnahmen, die ich hier auf diesem Slide aufgelistet habe. Überwachung, das sogenannte Teetrinken, das eingeladen werden zum Teetrinken, das niemals freiwillig ist, die Beschattung, der Hausarrest, das sogenannte Verreistwerden in Begleitung eines Polizeibeamten und die verschiedenen Formen der Haft und der Folter. Die Tatsache, dass diese Maßnahmen über die letzten paar Jahre in China aus meiner Sicht verstärkt eingesetzt worden sind gegen Menschenrechtsverteidiger, verschärft die Frage, wie es möglich ist, dass diese Bewegung sich aufrechterhalten hat und zumindest zahlenmäßig eigentlich sogar weiter gewachsen ist. Aus meiner Sicht hat die Rolle der Rechtsanwaltschaft schon ziemlich viel damit zu tun, dass es möglich gewesen ist, eine Rechtsverteidigung, eine Bewegung der Rechtsverteidigung, Wei Quan Yun Dong im Chinesischen, weiter fort zu betreiben. Und das Bild, das ich hier zeigen möchte, illustriert das ganz gut. Man sieht hier zwei Anwälte, sie sehen ein bisschen langweilig aus. Sie haben ihre Anzüge und ihre Attaché, ihre Aktentaschen mit dabei, aber sie halten ein Schild auf, das sagt, Anwälte verlangen Akteneinsicht. Dieses Schild ist natürlich ein Ausdruck des Protestes der Rechtsanwälte gegen die Entscheidung irgendeines Gerichtes, das zu diesem Zeitpunkt für den Fall zuständig ist, ihnen nicht zu erlauben, die Akten, die strafrechtlichen Akten des strafrechtlichen Verfahrens gegen ihre Mandanten einzusehen. Das heißt, sie müssen sich irgendwie hier draußen vor das Gerichtsgebäude stellen und ihren Protest so ausdrücken, um irgendwie ihre Botschaft rüberzubringen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Bestehen auf dem Einhalten ganz einfacher Rechtsregeln, ganz einfacher Verfahrensregeln zu einer Form des Widerstandes werden kann, werden muss. Es geht gar nicht anders. Wenn die Anwälte ihrem Mandant irgendwie helfen wollen, dann müssen sie so etwas wie das hier tun. Und natürlich können sie das inzwischen auch tun. Weil es natürlich nicht nur bei diesem einen Foto bleibt, sondern das Foto kann inzwischen auch ins Internet gestellt werden. Und es hat eine gewisse Wirkung. Es ist doch zumindest etwas unangenehm für den Beamten, die Beamten, die involviert sind in diesem Fall, zu sehen, dass sie derartig von Protest betroffen worden sind. Das heißt, dass eigentlich diese Anwälte und viele andere Leute, die ähnlich arbeiten, in der Lage sind, das irgendwie widersprüchliche Verhältnis des Parteistaates, der Partei zum Recht, zu ihren eigenen Gunsten, für ihre eigenen Zwecke auszunutzen, weil es natürlich dem Staat nicht vollkommen möglich ist, die verfahrensrechtlichen Regelungen, die einmal geschaffen worden sind, wieder abzuschaffen. Das würde jedenfalls zu einer starken Delegitimierung führen. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass das Bestehen auf einem normalen Verfahren, auf ganz normalen, relativ unspektakulären Rechten, den normalen Ablauf der Rechtspraxis stört und irritiert und zu einer Provokation wird. Das heißt, dass die ganz normale berufliche Rechtsverteidigung durch Anwälte zu einer Form des Widerstandes wird. Und hier ist nochmal ein Bild zu sehen, da sieht man einige Anwälte, aber auch diverse Mandanten sozusagen der Anwälte, Freunde der Anwälte. Die stehen hier wieder vor einem Gerichtsgebäude und sie halten wieder Schriftzeichen hoch. Und es geht hier darum, dass sie die Freilassung eines Anwaltes verlangen, der verhaftet worden ist, direkt am Ende einer Gerichtsverhandlung. Kam ja einfach nicht aus dem Gerichtsgebäude wieder raus. Und man macht sich Sorgen um ihn, ganz berechtigt. Es stellte sich später heraus, dass er auch nicht sehr gut behandelt worden war in seiner Haft. Das heißt, es gibt Protest, der aus der Beschäftigung mit den von dem Parteistaat gewährten Gesetzen und Rechten ganz automatisch hervorgeht und der aufgrund der neuen Kommunikationsmöglichkeiten, deren sich diese Anwälte und ihre Mandanten, es ist eine Gruppierung von Anwälten und Mandanten, bedienen, einfach viel, viel, viel wirksamer geworden ist, als er das noch vor 10 Jahren gewesen wäre. Es ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man hier einen Zusammenschluss sieht von Leuten, die einem Berufskollegen helfen wollen und Leuten, die ihrem Anwalt helfen wollen oder die einfach Sympathie für die Sache haben, um die es hier geht. Und das ist eine Tendenz, die sich sehr stark auch entwickelt hat über die letzten 5 bis 10 Jahre, in denen aus meiner Sicht jedenfalls ein gewisser populärer Unmut mit Missständen, mit Korruption, mit Alltagsproblemen, die mit der Politik und dem Rechtssystem zu tun haben, sehr stark gewachsen ist und in der auch eine Art von Unrechtsbewusstsein sich sehr stark entwickelt hat. Und ich mute Ihnen jetzt noch mal ein Bild zu, in dem Schriftzeichen zu sehen sind. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber ich denke, dass die Schrift in China einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist. Sie ist ja auch sehr schön und sehr kompliziert. Aber dieses Bild ist irgendwie wichtig und bedeutsam, weil es ist ein ganz typisches Bild von Bürgern, die einen kleinen Protest abhalten, mit dem obligatorischen Foto natürlich, der dann ins Netz gestellt wird. Und dieser kleine Protest, in diesem kleinen Protest sagen sie einerseits, wir bitten Xi Jinping darum, die Menschenrechte zu respektieren oder sich um die Menschenrechte zu kümmern. Und andererseits sieht man einen Menschen, der dieses schwarze Schriftzeichen hochhält. Und die Bedeutung dieses Schriftzeichens ist Unrecht. Und das ist eine ganz traditionelle Idee. Und die Vorstellung, dass das Volk das Recht hat, Unrecht anzuklagen, ist eine traditionelle chinesische Idee. Wenn auch eine, die die Regierung nicht sehr gerne betont als Aspekt der chinesischen moralischen Tradition. Das heißt, was man sieht, ist, dass aufgrund eines wachsenden Unmutes in der Bevölkerung über Missstände sich die Botschaft der Menschenrechtsverteidiger in den letzten Jahren eigentlich noch effektiver verbreitet hat. Und ich denke, dass Sie wahrscheinlich aus den Medien viel von einigen Aspekten dieser Missstände, des Unmutes, der Unruhe gehört haben. Was ich vielleicht primär nennen würde, wären Dinge wie die Umweltverschmutzung, die natürlich zu tun hat mit der Art und Weise, wie die Regierung mit Verschmutzung umgeht, mit der Verflechtung zwischen Wirtschaft und Staat oder Parteistaat. Ich würde nennen die Landnahmen, die ein sehr, sehr großes Problem sind, die viele Millionen von Menschen in China betroffen haben, und Häuserabbrüche genauso, die nicht immer, nicht in jedem Fall mit unrechtmäßigen Maßnahmen einhergehen, aber das sehr, sehr häufig tun. Es gibt sehr viel Gewalt, zum Beispiel, die angewendet wird, um Leute aus ihren Häusern oder von ihrem Land herunterzubekommen. Ich würde auch nennen natürlich die Proteste der Arbeiter, die Klagen der Arbeiter. Und dann sicher Aspekte, in denen das Gewaltmonopol des Staates ganz besonders einschneidend und gefährlich ist, wie eben zum Beispiel das Strafrecht und die Missstände im Strafrechtsprozess. Und dann gibt es natürlich auch noch eine sehr, sehr große Unzufriedenheit über die Korruption, die ein großes Problem ist in China. Ich denke, dass es aus Situationen wie diesen heraus ist, dass man die Möglichkeit gesehen hat, in den letzten paar Jahren einer viel stärker organisierten Protestbewegung. Und um nur ein ganz kleines Beispiel zu nennen, weil wir natürlich nicht so viel Zeit haben, Ein Beispiel, das relativ weithin bekannt ist, ist die sogenannte neue Bürgerbewegung Xin Gongmin Yundong, die 2012 von einigen Leuten initiiert wurde. Und unter den Initiatoren dieser Bewegung ist einer der jungen Akademiker, die 9 Jahre früher in dem Fall des jungen Mannes, von dem ich Ihnen kurz erzählt hatte, die Petition gegen die Regierung eingelegt hatten, die dann am Ende zur Abschaffung einer bestimmten verfassungswidrigen Rechtsregelung führte. Xu Zhiyong, man kann ihn hier sehen und ich weiß nicht, ob dieses Bild Sie von der Farbgebung her irgendwie an etwas erinnert. Aber, also ich fand das sehr frappierend, ja, nicht? Tut es, oder? Ja. Ich fand es sehr frappierend und sehr interessant. Man sieht also das Gesicht von Xu Zhiyong, der sich über die letzten 10 Jahre natürlich als einer der bekannteren Menschenrechtsverteidiger profiliert hatte, wenn Sie so wollen, der in 2012 die Entscheidung trifft, eine im Grunde genommen eine national-China-weite, vollkommen offene, sogenannte neue Bürgerbewegung zu starten. Ich werde in einer Sekunde noch etwas mehr darüber zu sagen. Und der von seinen Unterstützern auf diese Weise, in dieser Obama-artigen Weise porträtiert wird, weil er natürlich inzwischen politische Zielsetzungen hat. Was er sagte, was Xu Zhiyong und seine Mitstreiter sagten, als sie die sogenannte neue Bürgerbewegung initiierten, war, dass sie über die letzten 10 Jahre versucht hatten, das Recht als Anwälte, als Akademiker und Journalisten und so weiter zu benutzen, um den Staat so praktisch von einem Fall zum anderen durch Einzelfälle allmählich zu überzeugen, zu überreden, dass es eine gute Idee wäre, einen besseren Rechtsstaat zu schaffen, zuzulassen. Und dass sie eigentlich mit dieser Idee in den letzten 10 Jahren nicht so viel Erfolg hatten, weil ja die Unterdrückung schlechter geworden ist und weil die Regierung sich inzwischen sehr klar der Zivilgesellschaft, sozusagen diese Idee der Zivilgesellschaft, abgelehnt hat und der universellen Werte. Was folgt daraus aus der Sicht von Xu Zhiyong, Tong Biao und anderen, folgt daraus, dass das einzig Mögliche jetzt nur noch ist, eine politische Bewegung in Gang zu setzen, die auf der Unterstützung der Bevölkerung beruht und die beginnen soll, ich gebe jetzt nur die Worte wieder, die damals selbst von Xu Zhiyong verwendet worden sind, die beginnen soll damit, dass jeder Einzelne für sich selbst die Entscheidung treffen kann, ein Bürger zu sein. Zuo Gongmin. Und was dahinter steht, aus der Perspektive von Xu Zhiyong, Tong Biao und so weiter, ist, dass als Bürger man Rechte hat und dass man als Bürger auch Verantwortung hat für Mitbürger und dass diese Idee des Bürgers, des Gongmin im Chinesischen, etwas ist, was zentral eine Grundlage ist einer demokratischen Staatsform. Das heißt, dass sich diese Leute von einer sehr vorsichtigen Betonung der Rechte als einer Position, die vom Staat gewährt worden ist, von den Gesetzen anerkannt worden ist, innerhalb von etwa 10 Jahren hinbewegt haben zu einer politischen Bewegung, die natürlich nicht in sehr klaren Worten, aber doch erkennbar sich dem System als solchen entgegensetzt. Und die Idee, die Strategien, die diese sogenannte neue Bürgerbewegung genutzt hat, um Leute zusammenzubringen unter dieser Vorstellung, dieser Rahmenvorstellung, dass man Bürger sein kann, war sehr stark vom Internet geprägt und beruhte eigentlich auf der Idee, dass man Leute erstmal online zusammenbringt. Es gibt natürlich inzwischen in China alle erdenklichen sozialen Medien und so weiter. Ich bin auch in diversen Gruppen und so. Das ist natürlich ganz leicht. Jeder ist das. Und dass man sozusagen damit anfängt, einfach alle einzuladen, eine Erklärung abzugeben, dass sie Bürger sein wollen, sich als Bürger verhalten wollen. Und das bedeutet verschiedene Dinge für verschiedene Bürger in verschiedenen beruflichen Positionen. Zum Beispiel als Richter mag es bedeuten, dass man keine Bestechungen annimmt. Als Anwalt könnte es bedeuten, dass man sich für seine Mandanten einsetzt. Als Polizist könnte es bedeuten, dass man niemanden foltert und so weiter. Und auf Basis dieser Erklärungen schafft man Gruppen, die voneinander wissen, die miteinander in Verbindung gesetzt sind übers Internet. Und diese Gruppen kommunizieren erstmal für einige Monate und dann kann man doch mal vorschlagen, sich zum Essen zu treffen. Und der Vorschlag, sich zum Essen zu treffen, wird natürlich interessanter, wenn man das nicht irgendwie so ganz random macht, sondern wenn man es so macht, dass man sich am letzten Samstag jedes Monats zur selben Zeit, aber in verschiedenen Städten trifft, zum Essen. Einfach nur zum Essen. Und wenn man sich dann zum Essen trifft, dann spricht man über Probleme, die von allgemeinem Interesse sind. Und das sind natürlich politische Probleme. Das sind die Missstände, die politischen Missstände, die die Leute bewegen. Also ich habe so 2012, 2013 auch an ein paar dieser Veranstaltungen teilgenommen. Sehr interessant, sehr verschiedenartig in verschiedenen Städten in China. Manchmal extrem so geheim. Irgendwie also noch sehr, sehr scheu und sehr bedacht darauf, nicht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen, weil natürlich viele der Teilnehmer an diesen Veranstaltungen zur Klientel der Staatssicherheitspolizei gehört haben. Aber manchmal auch total offen in einem Park mit Leuten, die sagten, oh, ich bin einfach nur gekommen, weil ich irgendwie so eine Online-Ankündigung gesehen habe. Ich fand das interessant. Ich wollte mal schauen, irgendwie, was hier passiert. Und von diesen Essensveranstaltungen, die ja so auf einer so unteren Schwelle sind irgendwie, es ist sehr schwer aus der Perspektive eines des Staates zu sagen, dass das nicht erlaubt ist, dass man sich nicht zum Essen treffen darf. Aus diesen Veranstaltungen wurde dann eben in wenigen Monaten in diesen Gruppen eben doch etwas mehr. Es gab kollektive Proteste und man könnte sozusagen sagen, dass diese Bewegung von online zu offline ging. Ja, dass sie praktisch plötzlich in einem realen Raum in verschiedenen chinesischen Städten stattfand. Und was es dann eben zum Beispiel gab, sind Proteste wie diese hier. Man sieht jetzt, ich fange mit dem Bild auf der rechten Seite an, aber man sieht, es sind natürlich nicht viele Leute, die da stehen und ihre Banner hochhalten. Und es waren auch nie viel, weil es immer noch eine sehr, sehr riskante Sache ist, sich in China mit einem Protestposter irgendwie oder mit so einem Protestspruchband irgendwo hinzustellen. Aber es ist doch bemerkenswert, dass es wahrscheinlich einige insgesamt in ganz China 1000 Leute gegeben hat, die an Veranstaltungen dieser Art teilgenommen haben. Und auf der rechten Seite das Spruchband, das fängt an mit dem Logo der Bewegung. Kongmin, das ist das Wort für Bürger. Und dann auf der anderen Seite sagt das Spruchband, wir verlangen, dass Beamte ihre Finanzen offenlegen. Und interessanterweise ist das ein Protestverlangen, das zum Zeitpunkt, als die Parteiführung gerade eine große Antikorruptionskampagne in Gang gesetzt hatte. Das heißt, dass eigentlich die Leute, die hier mit ihrem Spruchband dastehen, irgendwie auch zum Ausdruck bringen wollen, wir unterstützen eigentlich ja immer noch die Parteiführung. Wir machen es nur auf unsere Weise. Wir finden, dass zur Korruptionsbekämpfung es nötig ist, dass die Beamten ihre Finanzen offenlegen. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, das ist ein Protestband ein Spruchband aus dem Süden von China, wo man, ich denke, seit einiger Zeit schon etwas ausdrucksstärker und vielleicht auch etwas gewagter ist in Bezug auf politischen Protest. Und da wird ganz klar gesagt, dass man die Einparteienherrschaft überwinden muss und ein demokratisches China aufbauen soll. Und so im Laufe der Jahre 2012, 2013, Proteste dieser Art. Und dann erstaunt es natürlich Sie ganz bestimmt gar nicht, dass so in der zweiten Hälfte von 2013 der Staat dann gegen alle diese Leute vorgegangen ist. Der junge Mann, das ist ein Obama-Bild, wie wir vorhin gesehen haben, ist im Moment im Gefängnis, zu 4 Jahren Haft verurteilt. Und in vieler Hinsicht könnte man also sagen, dass ganz klassisch, so vielleicht schon wie 1989, die Bewegung, mit der wir angefangen haben, diese Initiative irgendwie niedergeschlagen worden ist. Die Frage, die sich allerdings stellt aus meiner Sicht, ist sie wirklich niedergeschlagen worden? Inwieweit ist es möglich, in einem Land wie China heute die Protestgeneigtheit der Bevölkerung und die Möglichkeiten derer, die an einem demokratischen Wandel interessiert sind, sich zusammenzuschließen, wirklich effektiv einzugrenzen? Ich denke, dass in einem Zeitalter der neuen Medien und in einem Zeitalter, in dem die Idee des Rechtes, des Rechtsstaates in China sich sehr stark verbreitet hat und in dem es eine gewisse unterschwellige Protestgeneigtheit unter sehr vielen gibt, es recht schwer ist, solchen Protest wirklich effektiv zu unterdrücken. Die Frage, die sich also stellt aus meiner Sicht, ist, ob es eine gewisse Machtverschiebung gegeben hat. Und ich denke, das hat es. Einerseits muss man einräumen, dass diese Hoffnung, die wir vor 10, 12 Jahren hatten, dass man den Staat so allmählich davon überzeugen könnte, Rechtsstaatlichkeit einzuführen und durch Reformen der Gesetze die Situation auch der Menschenrechte zu verbessern, ziemlich enttäuscht worden ist. Andererseits hat man gesehen, dass Menschenrechtsverteidigung zunehmend zu einer politischen Bewegung geworden ist. Und ich denke, dass die Zivilgesellschaft weiterhin wächst, dass zum Beispiel die Gruppierungen, die im Rahmen der neuen Bürgerbewegung geschaffen worden sind, nicht, auch wenn einige Führungsfiguren jetzt im Gefängnis sitzen, im Grunde genommen weiter bestehen. Diese Kommunikationsstrukturen kann man inzwischen nicht mehr wirklich zerschlagen. Und es ist natürlich weiterhin nicht möglich, die Leute daran zu hindern, sich irgendwie zum Essen zu treffen. Und es gibt auch so viele Kommunikationsstrukturen mit dem Ausland, mit Gruppen und Ideen im Ausland, dass ich denke, dass die Regierung wirklich keine Chance hat, sozusagen die Zivilgesellschaft als solche, die nun über die letzten 10, 20 Jahre entstanden ist, zu beseitigen. Und es gibt auch einige Indikatoren dafür, denke ich, dass die Anzahl der Leute, die sich solchen Gruppen angeschlossen haben, eigentlich gewachsen ist. Und das bedeutet natürlich insgesamt dann, dass eine Konfrontation zwischen dem Parteistaat und dieser wachsenden Zivilgesellschaft im Moment wahrscheinlicher erscheint. Insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass die Führung der Kommunistischen Partei im Moment in China komplett der Idee abgeneigt ist, sozusagen irgendwie Toleranz zu zeigen oder sich zu akkommodieren in irgendeiner Weise. Ich denke, dass ich damit zum Schluss kommen sollte. Ich habe doch länger geredet, als ich dachte, dass ich das tun würde. Und ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld und hoffe, dass wir uns jetzt weiter unterhalten können. Danke.
Das war die Juristin und China-Expertin Eva Pilz über Menschenrechte und politischen Protest in China. Sie hat ihren Vortrag am 28. April 2015 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.